Ihr Lieben, wir feiern Karfreitag und ich weiß nicht, wie oft ihr und du persönlich schon Karfreitag gefeiert hast, erlebt hast, Ostern erlebt hast, diesen hohen Feiertag. Je länger du Christ oder Christin bist, desto öfter wirst du sicherlich diesen Tag erlebt haben, gefeiert haben, über das Kreuz gesungen haben, wie wir es jetzt gemacht haben, über das Kreuz nachgedacht haben. Und doch ist es immer neu und immer tiefer und immer geheimnisvoller und immer mehr als das, was wir denken, schon darüber zu wissen. Und immer ist es noch mehr als das, was wir an Symbolen haben, selbst wenn wir das Kreuz jeden Sonntag sehen, dort an der Wand oder in anderer Form. Es ist immer noch mehr als das, was wir begreifen können. Und wirklich schlussendlich begreifen, durchdringen, ergreifen, werden wir es wahrscheinlich niemals. Das Kreuz ist der Kern dessen, was wir erleben. Und es wird dort greifbar und offenbar, wo wir leben, in der Gottverlassenheit, im Leid, im Schmerz, in der Angst und Furcht. Das Kreuz steht da, wo wir leiden. Das Kreuz steht da, wo wir Angst haben. Das Kreuz steht da, wo wir uns alleine und verlassen fühlen. Das Kreuz steht da, wo wir verzweifelt und voller Sorge durch diese Welt gehen. Das Kreuz steht nicht von ungefähr vor der Stadt, der heiligen Stadt, mit dem prunkvollen Tempel und dem Gold und dem Marmor, dem Silber, all den schönen Dingen dort im Tempel, wo man Gott anbetet, dort, wo man das Leid nicht erwartet, dort, wo in festlichen Gewändern gefeiert wird, Gottesdienst immer neu, dort steht das Kreuz nicht. Das Kreuz steht vor der Stadt, auf dem Schädel. Das Kreuz steht da, wo wir sind, außerhalb von Eden. Seit wir Eden verlassen haben, diesen Ort der Perfektion, in diesem Ort, wo alles gut ist, leben wir draußen. Dorthin bringt Gott das Kreuz zu uns, weil wir nicht mehr reinkommen alleine. So kommt er heraus. Das Kreuz ist der Inbegriff von Schmerz und von Trennung, von Ohnmacht. Und dann wird die Aussage, die wir auch kennen und hören, jeder nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach, eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn wir uns das vor Augen halten. Jeder nehme das auf sich täglich, denn das ist unser tägliches Erleben. Aber es ist nicht das Ende. Und darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Es wird ein Neubeginn, ein Anfang werden. Dieses Kreuz, dieser Tiefpunkt, der zum Wendepunkt wird. Zu etwas Neuem. Und es gibt ein paar Texte, die dieses Kreuz beschreiben. Nicht nur im Neuen Testament, sondern schon im Alten Testament. Eine ganz bekannte Stelle ist Jesaja 53, wenn wir uns erinnern, diesen leidenden Gottesknecht von außen, in der Außenansicht ein wenig beleuchtet oder beschreibt. Wir haben ihn gesehen und das, was wir gesehen haben, hat uns nicht gefallen. Wir haben einen leidenden Menschen gesehen und haben uns wohl selber darin wiedergefunden. Es gibt einen anderen Text, der nicht die Außenansicht, sondern vielmehr die Innenansicht des Kreuzes beschreibt. Das, was Jesus dort am Kreuz erlebt hat, das, was Jesus erlitten hat. Und das ist der Psalm 22, der immer wieder, wohl auch zu Recht, auf diesen Messias gedeutet wird, der dort am Kreuz gelitten hat und der beschreibt, was Jesus dort am Kreuz erlebt. Und ich möchte mit euch den ersten Teil oder die ersten Verse dieses Psalms mal bedenken. Ich habe ihn wieder mitgebracht, da kommt er auch langsam, genau. Dieser Psalm, der das Erleben am Kreuz, aber weit darüber hinaus, das Erleben jedes Menschen auf gewisse Art und Weise beschreibt. Eines Menschen, der leidet, eines Menschen, der kämpft, meines Erlebens und deines Erlebens. Im Kreuz findet das eine Essenz, einen Höhepunkt, aber es beschreibt etwas von dem, was uns alle betrifft. Und so beginnt dieser Psalm mit den ganz bekannten Worten am Kreuz, die Jesus betet, als er sich dort wiederfindet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Mein Gott, warum? Warum? Mit dieser Frage, die Jesus dort am Kreuz herausschreit, stellt er sich direkt an meine Seite, an deine Seite, an unsere Seite. Warum, Gott? Wie oft ist diese Frage wohl gestellt worden im Laufe der Jahrhunderte? Wie oft hast du diese Frage vielleicht schon gestellt? Warum? Warum? Warum muss das sein? Warum muss ich das erleben? Warum muss das passieren? Warum, Gott? Warum? Doch du antwortest nicht, heißt es. Warum? Keine Antwort. Gott mutet uns sein Schweigen zu. Du hörst doch, wie ich rufe und wie ich frage. Warum gibst du mir keine Antwort? Warum? Gott schweigt. Und lässt uns das Schweigen aushalten, mutet uns sein Schweigen zu und sagt, glaubst du immer noch, auch wenn ich dir nicht direkt eine Antwort gebe, auf dein Warum? Gott schweigt. Und indem hier in diesem Psalm, den Jesus exemplarisch beginnt zu beten, diese Frage, warum gestellt wird, die er am Kreuz erleidet, warum? Warum, Gott? Und im Endeffekt weiß er ja, warum. Aber er macht sich damit eins in unser Warum. Warum passiert das mir? Warum passiert das in dieser Welt? Warum, wenn du doch liebst, wenn du doch gerecht bist? Warum passiert das alles? Warum? Und Gott schweigt. Keine Antwort. In alter Verzweiflung. Und da ist Jesus von Gott verlassen, ein Mensch, der sagt, ich und der Vater sind eins. Wie kann das sein? Es ist unmöglich, was hier passiert. Es geht gar nicht und doch passiert es. Gott gibt sich selbst, denn er ist eins mit seinem Sohn. Er gibt nicht seinen Sohn, er opfert nicht seinen Sohn. Er gibt sich selber, denn er ist sein Sohn. Und trotzdem stellt er diese Frage, warum? Und du antwortest nicht. Diese Zerrissenheit, die wir oft erleben, die erlebt Jesus selber exemplarisch am Kreuz. Warum? Bis dann im Vers 22 ein Prozess abgeschlossen ist, des Ringens, des Leidens, der Angst, der Furcht, des Zauderns, des Zweifelns. Und dann im Vers 22, in diesem Psalm 22, 22, du hast mich erhört. Das fällt einem nicht in den Schoß, dieses Vertrauen Gottes. Das wird oft errungen, erlitten, erkämpft, so wie Jesus das tut hier. Und er ruft, Herr, unseren Vätern, die ihr Vertrauen auf dich setzen, denen hast du geholfen. Sie wurden gerettet, sie wurden befreit, sie wurden nicht enttäuscht. Dreimal. Sie, ja, aber ich? Was ist denn mit mir? Glaube ich nicht genug? Bin ich nicht so toll wie die? Sind das alles Bibelhelden, von denen wir so oft hören, die mit meinem Leben nichts zu tun haben? Weil so, glaube ich, bin ich nicht. Oder die Vorväter der Vergangenheit, die für ihre Glaubenstaten gerühmt werden. Ja, mit denen habe ich nichts zu tun. Denen hast du geholfen. Mir? Ich hänge hier am Kreuz. Ich leide hier. Ich ringe. Was habe ich davon, dass du denen geholfen hast? Und doch, du hast ihnen geholfen. Und es klingt schon etwas an. Es ist nicht so, dass Gott nicht hilft in Not. Und wenn er denen geholfen hat, könnte er doch vielleicht auch mir helfen? Und ich fange an, in diesem Schmerz, in dieser Frage, die ich stelle, schon etwas zu entdecken an Hoffnung. Ein kleines Fünkchen Hoffnung. Und doch muss ich weiter leiden. Und so ist es für, wir haben es vorhin gehört aus dem Lukas-Evangelium, wie schrecklich das ist für Jesus, aber für uns oft genug auch. Dieser Spott. In Vers 7, ich aber, ich bin kein Mensch mehr. Nur noch ein Wurm. Ich bin ein Wurm. Ich bin kein Mensch. Aber ich bin auch nicht Gott. Ich und der Vater sind eins. In ihm wohnt die Fülle des Gottes, der Gottheit leibhaftig. Wir sehen Gott in ihm. Er ist wie Gott. Er ist Gott. Gott mit uns. Aber hier nicht. Er ist aber auch kein Mensch mehr. Was ist er denn dann? Ein Wurm. So zeigt er sich selber. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Wir haben es vorhin gehört. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Was für ein triefender Spott. Was für ein Hohn, der sich über einen leidenden, unschuldig leidenden Menschen hier ergießt. Dahinter steckt ja der Gedanke, den wir kennen aus dem Alten Testament, aber noch aus dem Neuen Testament. Dem sowas widerfährt, dem widerfährt es zu Recht, denn das muss ja ein Gottloser sein. Nur einem, der sündigt, widerfährt sowas, wie bei Hiob, der in seiner Krankheit beinahe stirbt. Noch im Johannesevangelium, was ist mit dem Blindgeborenen? Wer hat gesündigt, er oder seine Väter, seine Eltern? Dem sowas widerfährt, geschieht es zu Recht, weil er gottlos ist. Du, Jesus, weder Gott noch Mensch, ein Wurm, und doch hast du Menschen geheilt, noch in deinem Verrat hast du dem Malchus, dem Knecht dieses hohen Priesters, das Ohr wieder geheilt. Bis zuletzt hast du geheilt, Menschen gerettet, geerntet hast du nur Spott dafür. Wie oft ist es so, dass Spott zu dem Schmerz hinzukommt, zu der großen Frage, warum, Herr, keine Antwort. Die Antwort ist Spott, Hohn, der sich über mich ergießt. Was ist denn jetzt mit deiner Frömmigkeit? Was ist denn jetzt mit deinem Glauben? Was ist denn jetzt mit deiner Bibel, mit deinem Jesus, mit deinem Beten? Jetzt, wo du krank bist, jetzt, wo du deinen Arbeitsplatz verloren hast, jetzt, wo es dir schlecht geht, was ist denn jetzt? Und dann stehst du da und hast keine Antwort. Ich habe keine Antwort. Höchstens die, ich glaube trotzdem. Das ist schwer. Das ist hart. Für uns und für Jesus natürlich auch, denn er ist Mensch. Nein, er ist weniger als ein Mensch. Ein Wurm am Boden. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Da ist ja dieser Jesus. Doch du, kann er sagen, Herr, bei alledem, doch du. Ich bin doch schon immer dein gewesen. Ich bin doch schon immer auf dich angewiesen. Ich bin doch schon immer mit dir zusammen. Wir sind doch schon seit Mutterleib an, bist du mein Gott. Ich war nie von dir getrennt. Immer waren wir zusammen, immer habe ich dir vertraut. Und hier jetzt alleine zu sein, verlassen von Gott, das ist völlig wesensfremd. Wie soll ich damit umgehen? Und hier ist das große Geheimnis, das wir niemals begreifen werden, des Kreuzes, dass, wie soll man das sagen, Gott reißt sich selber das Herz aus dem Leib. Gott reißt sich das Herz aus dem Leib und nagelt es ans Kreuz. Und wenn immer wieder dieser Vorwurf im Raum steht, wie kann Gott seinen Sohn opfern? Er opfert nicht seinen Sohn, er reißt sich sein eigenes Herz aus dem Leib und hängt es ans Kreuz. Denn es ist Gott, der hier stirbt, was nicht möglich ist. Er reißt sich das Herz aus dem Leib um unseretwillen, weil wir Menschen uns seiner Nähe entrissen haben. Wir haben uns ihm entrissen, damals, vor langer Zeit in Eden, als wir gesagt haben, wir vertrauen dir nicht, Gott. Wir vertrauen dir nicht. Wir haben uns herausgerissen. Und seitdem sind wir ihm entfremdet, in der Trennung Gottes lebend, im Leid, im Schmerz. Und weil wir uns ihm entrissen haben und selber den Weg nicht zurückfinden, geht er heraus vor die Stadt, reißt sich sein eigenes Herz heraus, seine Liebe, sein Wesen und hängt es ans Kreuz. Weil wir, du, jeder Einzelne, immer noch bis zuletzt sein Herzensanliegen sind. Du bist Gottes Herzensanliegen. Und weil du das bist, reißt er sich sein Herz heraus und nagelt es ans Kreuz, damit du leben kannst in einer Welt, die so lebensfeindlich ist, alledem, was Gottes oder Gottes Anliegen ist. Wir bleiben Gottes Herzensanliegen in jeder Zeit. Auch in dem, was hier der Psalm weiter beschreibt, in dieser Welt, die all dem, was Gottes ist, feindlich gegenübersteht. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere, wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen. Was für eine Drohung, was für ein Angriff. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. All meine Glieder sind ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Am Ende. Vorbei, da ist nichts mehr. Zerschmolzen, keine Kraft, wie Butter in der Sonne. Zerflossen vor Angst, vor Schmerz, vor den Angriffen dieser Welt. Es ist die Welt, die Gott angreift, schon immer. Der Kampf gegen Gott. Hier hängt Gott am Kreuz. Und es scheint, dass die Welt triumphiert über diesen Gott. Der diese Angst erleidet, stellvertretend für jeden von uns. Wie oft fühlen wir uns so bedroht, dass wir unseren eigenen Mut, unsere eigene Kraft, all das, was in uns ist, wie zerschmolzenes Wachs empfinden. Da ist nichts mehr, da ist keine Stärke mehr, da ist alles ausgetrocknet. Und ich fühle mich am Ende, ich fühle mich voller Angst. Und dann zu erleben und zu bedenken, das, was mir als Christen, was dir als Christin widerfährt, und was du erlebst, ist schlussendlich das, was Gott selbst erlebt. Und der Angriff auf dich gilt Gott in dir. Nicht unbedingt dir persönlich zuerst, sondern wenn du glaubst, wenn der Heilige Geist in dir, wenn Gott in dir ist, dann ist jeder Angriff, der dir begegnet aus dieser Welt, sei es ein innerer oder äußerer, ein Angriff gegen ihn, der in dir wohnt. So wie es hier am Kreuz geschieht gegen Gott. Aber dann gilt auch, dass das nicht das Ende ist. Und dann gilt auch, dass es weitergeht über diesen Angriff hinaus. Und so wie dieser Psalm auch weiter beschreibt, ab Vers 17, wenn er das jetzt konkret macht, diesen Angriff, so wie wir es gerade im Lukas-Evangelium gehört haben, am Kreuz, denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los, wer mein Obergewand bekommen soll. Gefangen und beraubt findet sich Gott wieder, findet sich Jesus wieder. Gefangen, gefesselt, bewegungslos, ohnmächtig und seiner Kleider beraubt. Das ist etwas, was man nicht sehen möchte. Das ist etwas, was niemand hören möchte, denn das ist das, was wir erleben, jeder Mensch, gefangen und seiner Würde beraubt, gefangen in der Sünde, verstrickt in Schuld, gefangen in Süchten, gefangen in Dingen, die ihn festhalten und beraubt seiner Würde, beraubt seiner Kindschaft, beraubt des Lebens, seiner Kleidung, nackt, blind und bloß. Der Mensch, Ecce Homo heißt es, siehe der Mensch und damit jeder Mensch, damit ich, damit du, damit alle hier am Kreuz ihrer Würde beraubt, gefangen. Und doch kommt Gott und sagt, das darf nicht so bleiben. Du bist mein Mensch, du sollst wieder zu mir kommen. Ich komme zu dir heraus, denn ich lasse dich nicht dort alleine. Und hier kommt die Wende in diesem Erleben am Psalm und in unserem Erleben, wenn wir es denn zulassen. Du aber, Herr, Vers 20, du aber, die alle, die und ich hier, du aber, der du gegenüberstehst, bleib nicht fern von mir, du bist doch meine Kraft, schnell komm mir zu Hilfe. Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert, rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen der Löwen, rette mich vor den Hörnern der Büffel. Ja, du hast mich erhört. Das kann er sagen. Das sagt er hier, als er noch am Kreuz hängt, als er leidet, als er den Tod vor Augen hat, sagt er, ja, du hast mich erhört. Am Tiefpunkt, da wo nichts mehr ist, da wo nichts mehr ist, da fängt Gott gerade an. So war es schon immer. Gott spricht ins Nichts, es werde. Und es wurde. Da, wo die Ohnmacht am größten ist, die eigene Macht am kleinsten ist, wo nichts mehr bleibt, da fängt Gottes Kraft an zu wirken. In ganz besonderer Art und Weise. Da, wo ich meine Ohnmacht eingestehe, kann Gottes Macht beginnen und wir alle sind ohnmächtig. Wir bilden uns oft ein, wir hätten die Kontrolle, wir können die Dinge bewegen, wir haben die Wissenschaft, wir haben Geld, wir haben Intelligenz, wir können alles. Wir können diese Welt formen nach unseren Vorstellungen, wir können Menschen formen, wir können alles tun, wir können auf den Mond fliegen, wir haben die Kontrolle. In Wirklichkeit haben wir überhaupt gar nichts. Ist diese Welt denn ein Paradies geworden wieder, nachdem wir die Kontrolle übernommen haben? Nein, ist sie nicht. Ist mein und dein Leben ein Paradies geworden, seit wir die Kontrolle übernehmen mussten, nachdem wir geboren wurden und keiner uns gefragt hat? Wo ist denn die Macht, die Weisheit und die Verantwortung für all das? Ohnmächtig sind wir. Und wenn es heißt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und verleugne sich selbst und folge mir nach. Dann bedeutet das, ich trage meine Ohnmacht. Ich gestehe sie ein, denn er hat die Macht. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe. Ich brauche keine Macht haben. Ich darf ohnmächtig sein. Und so erlebe ich mich oft in dieser Welt. Warum, Gott? Warum? So fängt die Frage oder fängt dieser Psalm an. Und darin erkenne ich schon meine Ohnmacht, selbst darin, ich bekomme keine Antwort, ich kann sie nicht erzwingen. Und Gott sagt, es ist in Ordnung. Du musst ja doch nicht Gott sein. Das ist doch mein Job. Du musst doch nicht Gott sein, dafür habe ich dich doch gar nicht ausgerüstet. Du kannst das doch auch gar nicht, deswegen scheiterst du doch auch. Erkenne deine Ohnmacht, damit meine Kraft dich retten kann. Entreiße meine Seele, heißt es. Rette mein Leben, befreie mich. Und er sagt, ja, das tue ich gerne. Das tue ich gerne. Ich möchte nichts lieber als das, dich zu retten, dich zu befreien, dich zu entreißen. Ich tue das von Herzen gerne, wenn du mich lässt. Aber dazu musst du ohnmächtig sein. Das bist du, aber du gestehst es dir vielleicht nicht ein. Dahin kommen wir, uns zu erkennen an diesem Kreuz. Und dann wird der Tiefpunkt, egal wo du gerade stehst, egal wie der Tiefpunkt in deinem Leben vielleicht gerade aussieht oder ausgesehen haben mag oder bestimmt vielleicht irgendwann auch mal wieder aussehen wird, wir erleben immer wieder Tiefpunkte, zum Wendepunkt. Denn da, wo du bist, steht das Kreuz. Und schon jetzt, in der Ohnmacht, in der Sorge, in der Angst, in all dem, was dich vielleicht bewegt, kannst du sagen, du hast mich gehört und du hast mich erhört. Denn Gott verbirgt sich dafür, ich höre dich, noch bevor du rufst. Mit dieser Zuversicht kannst du die Täler deines Lebens durchschreiten und mit dieser Zuversicht hier am Kreuz schattet sich schon Ostern, der dritte Tag voraus, die Auferstehung. Und mit dieser Zuversicht zu sagen, ja Gott, du hast mich erhört, auch wenn sich äußerlich vielleicht noch gar nichts geändert hat, gehst du in dieses Auferstehungsleben hinein, das er dir schenkt. Ein Auferstehungsleben, das auch in den Tälern des Lebens gelebt werden kann und gelebt werden soll. Denn er ist mit dir. Er ist dabei. Und so wird Karfreitag zu einem Moment, der in meinem Alltag immer wieder zu finden ist, in meinem Alltag immer wieder wirksam wird und in deinem Alltag und in meinem Alltag immer wieder auch in all dem Leid diese Hoffnung entzündet. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und das Licht des Himmels strahlt jetzt schon, selbst wenn die Dunkelheit so tief scheint. In mein Leben und in dein Leben hinein. Es ist ein Riss, der niemals wieder geschlossen werden kann. Denn er hat ihn eröffnet. Der Vorhang im Tempel riss entzwei, von oben nach unten. Nicht von unten nach oben, von oben nach unten. Von Gott zu uns. Und jetzt ist der Weg frei. Und er bleibt frei. Niemand näht diesen Vorhang wieder zu. Niemand hat das Recht, niemand hat die Kraft. Niemand hat die Kompetenz, das zu tun. Darauf kannst du dich verlassen, egal wie dunkel es ist. Der Vorhang bleibt offen. Gott hat dich gehört und sieht, wie es dir geht. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, für diesen Karfreitag, für diesen Moment. Ich danke dir dafür, dass du dein Kreuz aufgestellt hast, da wo wir stehen, da wo ich stehe, vor der Stadt, mitten in unser Leiden, mitten in unsere Sorge, mitten in unsere Angst hinein, stellst du dieses Kreuz, das sich aufreckt in den Himmel, an dem wir aufsteigen zu dir, das zum Sprungbrett wird in die Ewigkeit. Hilf uns, dass wir das jeden Tag neu erleben, jeden Tag neu bedenken und jeden Tag neu zu dir kommen. Nicht im Leid versinken, sondern uns daraus emporheben. Auch wenn du unsere Fragen nach dem Warum nicht sofort beantwortest. Und wenn du uns dein Schweigen zumutest. So hilf uns zu glauben und zu vertrauen, dass du trotzdem gehört hast. Auch wenn du nicht sofort redest. Du hörst uns, du erhörst uns und du hilfst uns aus allem Leid heraus. So wie du selber, als du an diesem Kreuz hingst, hindurchgegangen bist, zur Auferstehung, und du nimmst uns mit zu einem Leben, das niemals endet. Amen.